Pennington starrte ihn an. Starr vor Entsetzen. Es gab Dutzende von Fragen, von denen er wusste, dass er sie jetzt zu stellen hatte, aber er konnte plötzlich nicht mehr denken. Nur ihr Name hämmerte in seinem Schädel. Oriana. In seiner Vorstellung spielte sich ein Schreckensszenario nach dem anderen ab. Ein Unfall, Sabotage, ein Hinterhalt. Während er darum kämpfte, die Kontrolle über das verwirrte Durcheinander aus halbfertigen Gedanken zu bekommen, ging sein journalistisches Training auf Autopilot. »Wie?« »Das ist im Moment noch unklar«, sagte Race. Pennington wartete auf weitere Ausführungen, aber der Mann hatte alles gesagt. »Aber Sie haben eine Vermutung, was geschehen ist?« »Ich habe den Befehl, Nachforschungen anzustellen. Wo wurde sie zerstört?« »Das ist geheim.« Pennington sah, worauf das hinauslief. »Ihr Auftrag?« »Geheim«, sagte Race in bedauerndem Tonfall. »Können Sie mir zumindest eine Namensliste der Besatzung geben?« Race schüttelte den Kopf. »Nicht, solange die Familien nicht informiert wurden. Das wissen Sie.« »Ein Knüller«, sagte Pennington bitterer, als er beabsichtigt hatte. »Eines unserer Schiffe wird vermisst und das ist es dann.« Er schob seinen Stuhl zurück, stand auf und schaltete den Rekorder in seiner Hand aus. »Ich habe Ihnen einen Gefallen getan, Mr. Pennington«, sagte Race. »In einer Stunde werde ich eine öffentliche Bekanntmachung machen, und wenn ich das getan habe, können Sie darauf wetten, dass jede Kommunikationsleitung auf dieser Station für mindestens einen ganzen Tag in Beschlag sein wird. Wenn Sie die Geschichte verarbeiten wollen, solange sie noch die Ihre ist, würde ich vorschlagen, dass Sie das jetzt tun.« »Danke.« Pennington ging hinaus und schaffte es beinahe den ganzen Weg durch die Ops, ehe sein aufgesetzter wütender Blick in sich zusammenfiel und er Gefahr lief, dass jemand das Schimmern der Tränen in seinen Augen bemerkte. Er war zutiefst dankbar dafür, im Turbolift alleine zu sein. Sobald er unterhalb der oberen Decks die kaum bevölkerte Kernsektion erreicht hatte, stoppte er die Fahrt. Er sank zu Boden, als er seinem schmerzfreien Lauf ließ. Heftige Schluchzen verstopfte seine Nase und zwang ihn verzweifelt nach Luft zu ringen. Er stöhnte gequält auf, immer und immer wieder, in langen, endlosen Minuten. Als schließlich der Vorrat seines Körpers an Tränen und Wut erschöpft war, blieb er auf dem Boden des Turbolifts sitzen, sein Kopf auf seinen Knien, seine verquollenen Augen hinter den Händen verborgen. Erinnerungen an Orianas Haar, an ihr Lachen, sie rasten durch sein Gedächtnis und erinnerten ihn daran, dass er sich von nun an mit jedem verstreichenden Moment weiter von ihrer letzten Berührung entfernen würde. Eine Stimme aus dem Turbolift störte ihn in seiner Trauer. »An den Passagier des Turbolifts 315 Alpha, hier ist die Ops. Sind Sie in Ordnung?« Pennington war froh, dass ihn die Person am anderen Ende nur hören konnte. »Ja«, sagte er, »mir geht's gut. Sie haben inzwischen seit über 9 Minuten angehalten. Haben Sie sich verirrt?« »Nein.« Er zog sich wieder auf die Füße und griff nach der Turboliftkontrolle. »Mir geht es gut. Danke.« Er drehte am Griff und setzte seine Fahrt abwärts fort. »Aber wenn Sie Hilfe brauchen, verpiss dich«, sagte Pennington und beendete damit die Unterhaltung. 30 Sekunden später trat er aus dem Turbolift und tapste durch den leeren, nächtlichen Park auf den Wohnturm in Stars Landing zu. Er fühlte sich unerträglich schwer, zu schwer, um weiterzugehen, zu langsam und zu aufgewühlt vor Verzweiflung, um weiterhin einen Fuß vor den anderen zu setzen. Gleichzeitig fühlte er sich seltsam unwirklich, wie eine Art Echo seines früheren Selbst, als eine halbverblasste Kopie des Mannes, der er noch vor wenigen Minuten war, reduziert auf eine klägliche Nachahmung des Lebens, das er kurz zuvor noch als selbstverständlich wahrgenommen hatte. Irgendwie verging die Zeit. An einen Großteil konnte er sich nicht erinnern. Er stolperte in sein Apartment, das auf ihn wie eine grausame leere Gefängniszelle wirkte. Er setzte sich auf die Bettkante und fragte sich, wie er von der Tür dorthin gekommen war, ohne den Raum dazwischen zu durchqueren. Er stand im lauwarmen Brausestrahl seiner Dusche, konnte sich aber nicht daran erinnern, vom Bett aufgestanden zu sein. Er erinnerte sich an den Anblick seines ausgezehrten Gesichts im Badezimmerspiegel, aber nicht daran, dass er das Wasser angedreht hatte. Er las die Worte, die er gerade an seinen Redakteur geschickt hatte, aber wusste nicht, wann er sie geschrieben hatte. Aber sie waren da. Zur Sternzeit 1321,6 wurde das Föderationsschiff Bombay, das auf einer geheimen Mission durch die Taurus-Region unterwegs war, mit seiner gesamten Besatzung als zerstört gemeldet. Die Bombay, unter dem Kommando von Captain Haley Gannon, war permanent der Sternenbasis 47 zugewiesen und unterstand der Aufsicht von Kommodore Diego Reyes. Eine komplette Besatzungsliste der Bombay-Crew wird noch zurückgehalten, bis die Angehörigen von der Sternenflotte offiziell informiert wurden. Die Crew der Bombay, einem Schiff der Miranda-Klasse, bestand aus schätzungsweise 220 Personen. Der genaue Grund, der zur Zerstörung der Bombay führte, wurde vorläufig noch nicht bekannt gegeben. Penningtons Zorn wuchs bei jedem Lesen. Oriana ist tot, und keiner will mir sagen, wie oder wo oder warum es geschehen ist und wer dafür verantwortlich ist. Was zum Teufel verbirgt die Sternflotte? Penningtons Ansicht nach war ihr Stolz das Einzige, was die Sternflotte noch mehr als ihre Geheimnisse bewahrte. Könnte es ein Fehler der Crew gewesen sein? Oder hatte Reyes sie auf eine Selbstmordmission geschickt, ohne es ihnen zu sagen? Diese Vermutung reichte aus, um ihn vor Zorn wahnsinnig werden zu lassen. Irgendjemand weiß was, sagte er sich selbst. Irgendjemand wird reden, früher oder später. Und wenn sie reden, dann werde ich sicherstellen, dass die Wahrheit dabei herauskommt. So viel schulde ich ihr. Er sah sich in seinem Apartment um und fand es schwer zu glauben, dass sie vor nur wenigen Tagen hier gewesen war und die wenigen leidenschaftlichen Stunden mit ihr bereits für immer der Vergangenheit angehörten. Dann fiel ihm ihre kleine Kulturtasche auf, die noch immer auf dem Stuhl neben der Garderobe stand. In der hektischen Betriebsamkeit, die dem Widerruf des Landurlaubs der Bombay-Crew gefolgt war, hatte ihre Freundin keine Zeit mehr gefunden, vorbeizukommen. Seine Augen durchsuchten den Raum und bemerkten, wohin er auch sah, Spuren von Oriana. Eine dekorative Haarnadel auf seinem Nachttisch, Flaschen ihres exotischen Shampoos und ihres Conditioners auf dem Waschtisch im Badezimmer, einer ihrer Ohrringe auf seiner Garderobe, in der sogar eine ganze Schublade voll mit ihren zivilen Schuhen war. Strähnen ihres Haares im Bettzeug, in der Dusche, auf dem Teppich, auf seinem Hemd. Oh mein Gott, wenn Laura das sieht! Pennington eilte zu seinem Schrank und kramte alles heraus, bis er seinen alten Seesack gefunden hatte. Dann ging er jeden Quadratzentimeter nach kleinen Spuren ab, die auf Oriana hinweisen konnten. Alles wanderte in den Seesack, schleuderte er in ein Vergessen aus Segeltuch. Er nahm seinen Handstaubsauger und saugte fast alle Haare auf, aber bei seinem Bettzeug brach er ab. Die Haare zu entfernen war eine Sache, aber die anderen Beweise müsste er herauswaschen, und das war riskanter. »Es ist besser, die Bettwäsche ganz zu entsorgen«, beschloss er und stopfte die Kopfkissen und alles andere in seinen Seesack. Als er fertig war, kämpfte er mit heftigen Gewissensbissen. »Pure Gefühlsduselei«, züchtigte er sich selbst, »das ist alles. Nur eine Tasche mit Müll. Diese Tasche ist nicht sie.« Logik war seinem trauernden Herzen, das noch immer mit der absoluten Endgültigkeit von Orianas Tod zu kämpfen hatte, allerdings in keiner Weise gewachsen. Sein rationales Bewusstsein war sich im Klaren darüber, dass die Ansammlung von Kleidung, Toilettenutensilien und anderen Kleinigkeiten nichts weiter war als ein Haufen wahlloser Dinge. Er wusste, dass sie keine wirkliche Bedeutung hatten. Dennoch hatte er beim Hineinsehen in den Sack das überwältigende Bedürfnis, sich an die letzten Stücke ihrer Erinnerung zu klammern. »Ich weiß, dass ich es wegwerfen muss, aber wie kann ich? Hätte sie das Gleiche getan?« Er fragte sich, welchen Schmuck und welche Andenken Oriana wohl von ihm aufbewahrt hatte. Glück für sie, dass all diese belastenden Beweise zusammen mit der Bombe zerstört wurden. »Verfluchter Mist!« Er zuckte zusammen, als er sich daran erinnerte, was sie an ihrem letzten Abend über die Kulturtasche zu ihm gesagt hatte, bevor sie seine Arme zum letzten Mal verließ. »Meine Freundin Katrina wird später vorbeikommen und sie in meinen Spind stellen.« Der Spind. Sie könnte alles Mögliche darin aufbewahren. In seinem Kopf spielten sich die schlimmsten Szenarien ab, die jedoch alle eine Gemeinsamkeit hatten. Sobald Orianas Tod offiziell bekannt wurde, würde jedes einzelne Teil in ihrem Spind an ihren Ehemann übergeben werden. Pennington warf sich den Sack voller Erinnerungen an Oriana über die Schulter, verließ sein Apartment und rannte zum Büro des Quartiermeisters. Kirk spielte all die unterschiedlichen Dinge durch, die er sagen könnte, und wog dabei die Vorteile aller möglichen Gesprächseröffnungen gegeneinander ab. Keiner fühlte sich richtig an. Es gibt einfach keinen richtigen Weg, um jemandem so etwas beizubringen, bedauerte er. Die Nachricht von der Zerstörung der Bombe hatte ihn vor weniger als 10 Minuten erreicht, dank einer Gefälligkeit vom Vanguards kommandierendem Offizier. Das Summen des Intercoms hatte Kirk aus dem Tiefschlaf gerissen, aber auch dem schlaftrunkenen Blick des Captains war nicht entgangen, dass Race gebeutelt und blass aussah.